Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute wieder aus dem Pucca-Studio, das Podcast-Studio meines Vertrauens. Und ich freue mich voll, dass ich immer wieder bei so historischen Momenten dabei sein darf. Vor einigen Jahren, wie der Martin mit dem Studio gestartet ist, noch an einem anderen Standort, war mein Podcast einer der ersten, der aufgezeichnet wurde dort. Und gemeinsam mit der Steffi Speer von Live Radio habe ich dort gleich mal den Kaffee verschüttet. Es war ein beiger Teppich da drinnen und wir haben gesagt, wir weihen das Studio ein. Der Martin ist dann gewachsen, hat das Studio erweitert, an einen anderen Standort gebracht. An diesem Standort haben wir so richtig coole Podcast-Folgen aufgenommen. Und historisch ist es deswegen heute, weil der Martin ist weitergewachsen. Der hat sich jetzt verdreifacht, geht wieder an einen anderen Standort. Und wir sind heute der allerletzte Podcast, der hier aufgezeichnet wird. Dafür habe ich mir was Besonderes überlegt, nämlich eine Folge aus der Reihe Champions Mindset. Und ich habe mir einen sehr spannenden Gast eingeladen, Patrick Wöss. Er ist einer von nur 16 Eurofighter-Piloten. Er ist Langstreckenpilot, Militärfluglehrer. Wenn er nicht in der Luft ist, dann habe ich mitbekommen, ja, findet man ihn unter anderem auch öfters im Wasser beim Tauchen. Fitness ist, glaube ich, ein großer Bestandteil seines Lebens. Und was ich auch weiß, ist, er ist committed, weil wir nehmen nämlich heute an einem Sonntag auf. Er kommt gerade vom Familienessen, hat sich extra Zeit genommen. Und jetzt sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen, Patrick.
Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und danke, dass ich bei so einer historischen Folge beim letzten Mal hier am Bergschlössl mitwirken darf. Und ich war einer tatsächlich von den 16 Eurofighter-Piloten. Mittlerweile habe ich ins Zivile gewechselt. Aber sonst stimmt das natürlich. Also ich darf beim Militär weiterfliegen und fliege auf einer Boeing 777 bei einer deutschen Fluglinie auf der Langstrecke.
Yes, und Champions Mindset ist ja unsere Reihe, wo wir einfach auch Menschen, sage ich mal, bei Menschen hinter die Kulissen schauen, gerne mal in ihr Mindset, in ihre Einstellung reinschauen. Und Powerful Me steht auch dafür, lebe dein Potenzial. Und mich würde jetzt zu Beginn interessieren, ich hätte jetzt nochmal zwei Fragen an dich. Erstens, wie kommt man auf die Idee, Eurofighter-Pilot zu werden, Jet-Pilot zu werden? Und zweitens, die Frage, die dann gleich anschließt, auf die Idee kommt man vielleicht nur mehr, aber wie schafft man das dann tatsächlich?
Das sind sehr gute Fragen und ich freue mich darauf, sie zu beantworten. Tatsächlich habe ich in frühen Jugendjahren den Traum geboren, Jetpilot zu werden. Mein Papa erzählt die Geschichte so, dass wir zu zweit am Heldenplatz gefahren sind in Wien. Da war die Leistungsschau des Bundesheers, da war ich 8 Jahre alt. Ich habe dann dort die Möglichkeit gehabt, mit einem Hubschrauberpiloten des Heeres zu reden. Bin dann zum Papa zurückgegangen und habe gesagt, du, Jetpilot ist es jetzt, ne? Mhm. Ich kann mich tatsächlich an das Gespräch nicht erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es schön war an diesem Tag. Es ist ganz interessant, wie selektiv unser Hirn funktioniert. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist, glaube ich, aber für jeden, der beruflich erfolgreich ist und auch der erste Schritt zum Eurofighter-Piloten ist einfach, dass man sich erlaubt zu träumen. Mhm. Und wenn man dann auch noch die Courage hat, an seine Träume zu glauben und den Mut, das auszusprechen, dann wird es irgendwann einmal passieren. Und das Zweite ist, dass man sich einfach dann beim Militär melden muss. Sobald man einrückt beim Grundwehrdienst, zeigt man dann irgendwann auf und sagt da, hallo bitte, ich möchte gerne Pilot werden. Dann kommt man zum Auswahlverfahren, das dauert summa summarum 13 Wochen, gliedert sich in 3 verschiedene Teile, sprich 2 Wochen, 1 Woche und dann 10 Wochen. Und nach diesen 10 Wochen sind ungefähr von 400 Bewerbern einer übrig und dieser eine wird dann am Ende des Tages Eurofighter-Pilot.
Und wie hast du dich da drauf vorbereitet? Ja? Also Das Schöne dass ist, du der eine bist.
Ich hatte einen guten Tag.
Ja.
Tatsächlich weiß man das nicht, bevor man sich derer Selektion nicht gestellt hat. Mhm. Die Auswahlszenarien, speziell die psychologischen Tests am Computer, die unterliegen irgendwo der Geheimhaltung, sprich man kann sie nicht wirklich darauf vorbereiten. Es geht auch nicht darum, dass man, wenn man hingeht und man schafft es nicht, dass man dann ein schlechterer Mensch ist wie alle anderen. Es gibt ein gewisses Potenzial in verschiedenen Fähigkeiten, die ein Pilot oder ein Jetpilot haben muss, damit er den Beruf ausübt. Das ist zum Beispiel räumliche Vorstellungskraft. Mhm. Wenn ich noch nie einen Test gemacht habe, der definiert, ob ich eine große räumliche Vorstellung habe oder nicht, dann weiß ich das nicht. Ich kann das auch nicht üben. Das habe ich entweder oder habe ich nicht. Ein Luftkampf rennt aber im dreidimensionalen Raum ab. Das heißt, ich muss mir das im geistigen Auge vorstellen können, wie die anderen Flugzeuge im Raum sind, was haben die für ihre Bewegungsvektoren, wie schnell sind die, wie hoch sind die und wie schaut das Ganze jetzt aus, wo wir da sind. Das wird am Ende des Tages irgendwie ein sehr abstraktes Thema. Das heißt, man muss einfach den Mut zur Lücke, nennt man das, einfach hingehen, sich stellen, nicht zu nervös sein, weil was das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man eine super umfangreiche Untersuchung hat, ob mit dem Körper, mit den einzelnen Organen alles passt, ne? Und das war's. Und 2 Wochen in Wien.
Ja, gut. Ich schätze mal, du warst topfit. Wie hast du dich trainingsmäßig darauf vorbereitet? Oder war das ein spezielles Training, was du da gemacht hast? Oder war das überhaupt einfach dein Lebensstil, den du sowieso gelebt hast?
Ich glaube, alle drei. Also der Lebensstil, die Vorbereitung, speziell fürs Fliegen dann. Und ich bin der Meinung, dass ein gesunder Körper einen gesunden Geist zur Folge hat. Oder vice versa. Ich glaube, dass wir Menschen einfach nicht dazu gemacht sind, stundenlang auf dem Sessel zu sitzen und einen Bildschirm reinzustarren. Mhm. Also wir brauchen Bewegung. Und so habe ich irgendwo mit 14, 15 dann einmal das Krafttraining angefangen. Ich war zuvor hier in Linz in einer Sportschule. Da haben wir schon sehr viel Sport natürlich gemacht. Bin dann nach Wiener Neustadt gegangen in ein Militärrealgymnasium. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern merkt, mittendrin was sagt. Da gibt's den älteren Bruder, das ist der Francis. Der war auch auf so einer Schule, dort war ich auch.
Okay. Also damals bist du mit 14 sozusagen, hast aber schon diesen Vorsatz gehabt, Militär.
Genau.
Oder weil sonst wärst du ja nicht dorthin gegangen.
Genau, da habe ich schon die Uniform angezogen. Also das hat's tatsächlich damals gegeben. Und natürlich, seitdem war einfach Fitness ein stetiger Begleiter in meinem Leben. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Und was erschwerend hinzukommt, der Eurofighter erzeugt 9G. Das heißt, so wie wir hier sitzen, mit die Masse mal Beschleunigung ist das Gewicht. Ne? Das heißt, meine Masse mit der einfachen Erdanziehungskraft, die mich und uns jetzt alle auf dem Erdball hält, habe ich 100 Kilo. Wenn ich beim Eurofighter anziehe, erzeuge ich bis zu 9G. Das heißt, ich werde 900 Kilo schwer mit der Ausrüstung, eine Tonne. Diese Tonne muss der Körper stemmen. Wahnsinn. Also das wirkt alles auf uns. Dazu braucht man sehr viel sensomotorisches Training. Einfach die Wirbelsäule am Körper mit ganz, ganz feinen Muskeln festgemacht ist und die sind sehr schnell und die stabilisieren. Und das kann ich nur durch intensives Training, kann ich diese Muskulatur stärken, sodass einfach mein Körper widerstandsfähiger ist. Weil, so wie in jedem Spitzensport, ist auch das Eurofighterfliegen irgendwo ein Spitzensport, der Körper wird abgenutzt. Der Skifahrer hat irgendwann auch Probleme in den Gelenken, der Fußballspieler auch in den Knien und der Eurofighterpilot einfach in der Wirbelsäule. Und um diese Schäden zu minimieren, ist einfach körperliches Training das A und O.
Und jetzt, wie ist jetzt so der Trainingsalltag?
Jetzt hat er sich ein bisschen verschoben, einfach dadurch, weil ich auf der Langstrecke fliege. Es verschiebt sich ehrlicherweise dieser Tages- und Nachtrhythmus. Wir fliegen oft durch die Nacht, hin und wieder mal 15 Stunden. Wenn wir aus Asien nach Amerika fliegen, quasi hinten um die Datumsgrenze über den Pazifik, ist es tatsächlich möglich, dass ich an einem Tag am Abend wegfliege und am selben Tag in der Früh ankomme.
Wahnsinn.
Also man reist durch die Zeit oder
Zeitmaschine
zurück.
Sozusagen.
Genau, wenn man dann aber wieder nach Europa kommt, also man gibt die Zeit wieder zurück, man kann halt da nicht ewig lang rumfliegen, haben wir auch schon versucht, geht natürlich nicht.
Okay.
sind das sehr viele Trainings natürlich in irgendwelchen Hotelfitnessstudios, wir sind da sehr gut untergebracht, also die Fluglinie schaut wirklich drauf, dass wir da auch genügend Auslauf, sage ich jetzt mal, bekommen, dass wir einfach eine gute Balance finden zwischen Herumsitzen und dem Training. Und jetzt ist es vermehrt Hypertrophie, gepaart mit irgendwo auch Ausdauersport, auch Laufen. Also ich bin zweimal einen Marathon gelaufen und das war eher so ein bisschen eine Wette quasi, kann man einen Marathon ohne Vorbereitung laufen? Ja, kann man. Intelligent ist es nicht.
Ja. Okay, wir werden dann noch einmal auf deinen aktuellen Alltag eingehen, aber nochmal zurück. Dann, wie hast du es dann wirklich tatsächlich auch in den Jet geschafft?
Das ist ganz einfach, wie in der Militärschule war, in Wiener Neustadt, im Alter von 14 bis 18, einfach in der Oberstufe, hat man die Möglichkeit gehabt, wenn man sich qualifiziert hat, dass man in eine Segelfluggruppe kommt. Da hat das Militär hat gesehen, dass der Eurofighter-Pilot viel Nachwuchs braucht. Mhm. Man kann diesen Beruf nicht ewig ausüben, bei 45 Jahren ist die Grenze. Danach ist der Mensch einfach zu alt dafür. Der Verschleiß ist zu hoch. Da müssen die quasi in Fliegerisch oder in Jetpension gehen, müssen was anderes fliegen und es muss jemand junger nachrücken. Mhm. Dann hat man sich da qualifizieren können, hat dann einen Segelfliegerschein bezahlt bekommen, so einen Kunstflugschein, so ein bisschen Langstreckenfluganweisung. Mhm. Irgendwann hat man dann maturiert. Dann bin ich zum Militär gegangen, bin in Bleiburg eingerückt und habe währenddem, also nach dem einjährig Freiwilligen, bin ich auf die Militärakademie gegangen und habe während dem Studium die Auswahlverfahren durchgemacht, habe dann das Studium unterbrochen, habe angefangen in Zeltwig auf der PC-7, dort war ich 2 Jahre, dann war ich auf der Saab 105 in Linz auf dem Jet-Trainer 2,5 Jahre, dann in Süditalien in Lecce auf der Amaci 346, die wir jetzt kaufen werden, ne? Auch 1,5 Jahre, was eines der schönsten Erlebnisse war, in Süditalien da unten herumzufliegen. Dann 6 Monate in Norddeutschland am zweisitzigen bzw. einsitzigen deutschen Eurofighter und dann wieder zurück in Österreich.
Und wie kann man sich das dann vorstellen, so einen Alltag als Eurofighter-Pilot?
Man kann auf zwei verschiedene Arten im Dienst sein. Das eine ist der Normdienst. Der geht Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Da geht man quasi in den Dienst, man hat ein In-Briefing, es wird das Wetter gebrieft und dann wird in 2 Wellen geflogen. Eine vormittags und eine nachmittags. Und da ist man entweder bei diesen Sorties dabei und macht Übungsflüge oder man stellt den Programmleiter, sprich den Gesamtverantwortlichen für den Flugdienst, ist bei der Vorschriftenerstellung betraut und so weiter. Und natürlich körperliches Training, fällt da auch hinein, dürfen wir im Dienst machen. Und die zweite Schiene ist die Einsatzbereitschaft, die ist 365 Tage im Jahr. Da sitzt man, salopp gesagt, einfach neben dem Flugzeug und wartet drauf, bis die Sirene geht und dann steigt man ein und fliegt los. Das ist, finde ich, das sehr Spannende an diesem Beruf, weil man geht in den Dienst und man weiß nicht, was passiert. Ne? Das Bild, dass sich der Polizist vermutlich in die Polizeiinspektion reinsitzt, wartet, bis er einen Anruf kriegt, dann fährt er wohin. Genauso ist es im Chat. Okay. Und zwischen der Alarmierung mit der Sirene und dem, dass man airborne ist, vergehen 8 Minuten. Wahnsinn. Und dann geht's los.
Okay. Und was meinst du jetzt mit 365 Tage Einsatzbereitschaft?
Der österreichische Luftraum wird wie jeder Luftraum einer jeden Nation überwacht. Das ist im Endeffekt das, was die Polizei am Boden macht, macht das österreichische Bundesheer mit dem Eurofighter in der Luft. Sprich, der Luftraum ist ab einer gewissen Höhe rund um Ballungszentren und Flughäfen freigabepflichtig. Es hat einfach den Sinn, dass da das Verkehrsaufkommen erhöht ist, der Flugzeuge. Und Flugzeuge müssen separiert werden, damit sie nicht zusammenfliegen. Mhm. Das macht normalerweise der Fluglotse. Damit der Fluglotse das machen kann, braucht er Funkverbindung und er muss eine Freigabe erteilen. Fliegt jetzt ein Flugzeug da rein, das keine Funkverbindung hat und oder keine Freigabe, dann gefährdet das jeden anderen Verkehrsteilnehmer. Dann steigt zum Beispiel der Eurofighter auf, tut eine visuelle Kontaktaufnahme machen, das heißt, man gibt sich da zu erkennen, schaut ins Cockpitfenster rein und jeder Pilot, der an seiner Seite ein Kampfflugzeug vorfindet, tut gut daran, eine Frequenz zu rasten, wo er jemanden erwischt, genau. Dann holen wir das Flugzeug auf eine Notfrequenz und geben sie an einen Fluglotsen weiter. Und somit profitiert einfach jeder, der sich im österreichischen oder unter dem österreichischen Luftraum befindet, vom Einsatz der Eurofighter. Und das ist der Hauptauftrag dieses Flugzeuges.
Okay. Aber du hast nicht 365 Tage Einsatzbereitschaft gehabt.
Genau.
Okay, wir haben vorher im Vorgespräch kurz gesprochen, weil ich dann auch gesagt habe, wow, wenn du da so viel unterwegs bist und so Langstreckenflüge hast und in deinem Einsatz bist, wie ist das da mit deinem Biorhythmus? Was hast du geantwortet mir?
Welcher Biorhythmus?
Wie gehst du mit dem um?
Tatsächlich ist das ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Vor allem den Körper wieder in einen gewohnten Schlafrhythmus zu bringen. Wir bauen, wenn wir unsere Zeitzone verlassen, bauen wir pro Tag 1 Stunde Zeitunterschied auf. Das heißt, wenn ich jetzt von hier zum Beispiel nach Amerika fliegen würde, das liegt ja hinter unserer Zeit, weil es im Westen ist, würde ich für einen Zeitunterschied von 7 Stunden 7 Tage benötigen, um akklimatisiert zu sein. Wenn ich jetzt 6 Tage um die Welt reise, dann tue ich 6 Stunden lang Zeitverzögerung aufbauen, die ich dann hier irgendwie wieder abbauen muss. Es gibt verschiedene Techniken. Ne? Also ich mache sehr gerne sehr viel Sport dazu und vor allem hilft mir das Tauchen sehr viel, weil das einfach deinen Körper einfach richtig auslernt, die ganze Energie mal rauslassen, sodass ich 8, 9 Mal ins Bett falle und dann schlafen und wenn ich dann 2, 3 in der Früh wieder aufwache, dann ist das halbwegs okay. Ein anderes Thema ist einfach eine gewisse, sage ich jetzt mal, Schlafhygiene beizubehalten, sie einfach ein Ritual herzulegen. Ich kenne einen Kollegen, der hat auf Umläufen, also wenn wir weggeflogen sind, der hat nie schlafen können. Ne?
Ja.
Und der ist dann in, also nicht in Behandlung gegangen, hat sich Hilfe gesucht, ne, und dabei ist rausgekommen, er muss einfach genau das machen, was er zu Hause macht, ne, dass einfach der Körper oder der Geist nicht wirklich weiß, dass er woanders ist. Ne. Es kann sein, weiß ich nicht, Zähne putzen, duschen, dann mache ich das Fenster auf und dann gehe ich schlafen, so irgendwas. Ne. Und da versuche ich auch quasi mir einen Rhythmus einzuprägen, der genau ungefähr so aussieht, und den Tag für Tag beizubehalten.
Also wir haben jetzt Sport, wir haben Schlafen, sonst noch irgendwas, was du für dich machst, also wie ernährst du dich? Weil ich glaube, unterwegs ist es wahrscheinlich auch nicht so easy.
Genau, also ich bin der festen Überzeugung, dass man keine schlechte Diät austrainieren kann. Also irgendwie, irgendwer hat einmal gesagt, das Training ist 80% die Ernährung und 20% das Training. Also ungefähr.
Achso, hast du ja gesagt. Also das meiste ist, die meiste ist die Ernährung. Genau.
80-20 ist wahrscheinlich ein bisschen hoch.
Ja, genau. Aber ungefähr so, ja.
Genau. Mhm. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich schaue, dass ich nicht in den Nachtstunden esse, aber mal einen Nachtflug haben. Und ich schaue, dass es so halbwegs gesund ist. Ne? Dass irgendwie irgendwas Fettfreies. Mhm. Sicher, man kann ja clean essen. Man kann Flexitarier sein, Vegetarier und sonst irgendwas. Ich achte auch darauf, dass es sehr wenig Fleisch ist. Aber einfach alles, was grün ist, ist mein Freund. Alles, was wenig Fett ist, ist mein Freund. Ne? Und wann ich mir es aussuchen kann, es ist wirklich so ein 0815 Trainiereressen, ist es Putenfleisch mit Reis und Gemüse.
Ja, perfekt. Okay, jetzt sage ich mal, in der heutigen Zeit ist es für Menschen aus meiner Sicht wahrscheinlich noch schwieriger als wie vielleicht vor einigen Jahren, aber grundsätzlich kennen wir dieses Thema, dass es laut im Kopf ist, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich zu fokussieren, dass es eigentlich eine riesengroße Fähigkeit ist, die Gedanken einmal ruhig zu bringen, die Gedanken auszurichten und selber einmal zu steuern, anstatt von irgendwelchen wirren Gedanken und Chaos im Kopf gesteuert zu werden. Jetzt als Pilot, egal ob jetzt Eurofighter, Langstrecke, alles was du machst, du hast riesengroße Verantwortung. Wie fokussierst du dich, wie schaffst du das? Ich habe von dir nämlich im Podcast, in einem anderen Podcast gehört, du hast dein Schubladendenken.
Genau, das ist ein sehr negativ behafteter Ausdruck. Tatsächlich ist es für Piloten aber unabdingbar. Erstens, weil wir einfach keine starken Emotionen in den Flug mitnehmen können und weil wir, so blöd es klingt, im Flugzeug am besten emotionslos reagieren, nämlich einfach sachlich reagieren. Das Ganze geht vermutlich einher mit Visualisierung. Also ich stelle mir da eine Kommode vor, die ist tatsächlich Altmahagoni. Braun so ungefähr, ne? Und die hat richtig schwere Schubladen. Und wenn ich die Schubladen aufmache, die hat Henkel dran und ich spüre das, wenn ich es rausziehe, wie es in den Finger vorne einschneidet und wenn ich es wieder reindrücke, wie es in den Handflächen einschneidet. Und diese Schubladen haben verschiedene Themen. Das eine ist, ich bin am Boden und habe sehr viele Probleme. Das andere ist, ich bin in der Luft. Ich fliege jetzt beim Militär, ich fliege zivil und so weiter. Und ich habe mir das dann einfach eingeprägt, dass wenn ich eine Schublade brauche, dann mache ich die visuell in meinem, ich nenne es jetzt nicht Gedankenpalast wie der Sherlock Holmes, ne? Aber in meinen Gedanken, in meiner Vorstellung mache ich diese Schublade auf und mache alle anderen zu. Und solange die anderen Schubladen zu sind, kommt mir da kein Gedanke in den Weg. Ne? Und das ist wirklich sehr wichtig, weil das treffen wir im Flug hunderte Entscheidungen. Ja. Und wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann darf mich das nicht beunruhigen für den restlichen Flug, weil dann treffe ich mehr falsche Entscheidungen. Und es kann sein, bei der Departure Route raus, ich fahre das Fahrwerk zu einem falschen Zeitpunkt, ich habe irgendwas beim Autopiloten falsch eingestellt. Ich kann mir jetzt nicht 12 Stunden lang oder eine Stunde beim Flug drüber ärgern, dass ich jetzt das gemacht habe. Das liegt schon in der Vergangenheit, dass du in die nächste Schublade mache die zu und bin wieder quasi frisch hier. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass man das ein bisschen, man muss das natürlich üben, aber das ist so das Geheimnis, dass man sich das einfach visuell, bildlich wirklich vorstellt mit irgendwas, was man kennt. Das muss ja nicht eine Schublade sein, keine Ahnung, es können ja auch Töpfe sein, die man auf und zumacht, was einem halt passt. Ne? Aber das einfach visuell macht, aufmacht und zumacht, so wie man es braucht. Weil das Schöne ist, auch wenn man die Schublade vom Boden zugemacht hat, wo diese ganzen Problemchen drinnen sind, wenn man es wieder aufmacht, sind die alle noch da.
Ja, okay. Ich finde das ja voll spannend, weil, was du sagst, ist ja eben dieses Visualisieren und ja, man muss trainieren. Würde mich jetzt da interessieren, wie hast du das trainiert?
Das ist auch ganz einfach. Ich habe das so trainiert, dass ich mir vor jedem Flug, der anstrengend war, bin ich laufen gegangen. Ne? Ich habe mir dann die Kopfhörer reingetan und sobald ich den ersten Schritt beim Laufen gemacht habe, das funktioniert tatsächlich nur auf einer Laufstrecke, die ich schon kennt habe. Ich habe es nicht auswendig kennen müssen, ich habe es aber wissen müssen, wo es ungefähr hingeht. Ne? Ja. Und quasi, sobald ich den ersten Schritt beim Laufen mache, gehe ich aus der Staffel raus. Ne? Und dann habe ich mit in der linken Hand meine Pilotentasche, da ist das und das drin und in der rechten den Helm und so gehe ich dann bis zum Flieger, gehe rundherum und mache den gesamten Flug durch. Ich weiß, was ich beim Briefing sage, ich weiß, welchen Schalter ich drücke, ich weiß, in welcher Situation ich wohin schauen muss. Ne? und ich habe dazu Musik drinnen. Mhm. Und richtig gemerkt habe ich das, dass ich in diesen Flow reinkomme, wenn ich die Musik nicht mehr gehört habe. Ne? Mhm. Da habe ich dann eine Stunde lang Musik gehört, bin eine Stunde lang zurückgegangen und das hätte eine Stunde lang dasselbe Lied sein können. Mhm. Ich habe das nicht mehr mitgekriegt. Ne? Und dann habe ich gewusst, dass ich gedanklich einfach so weit bin, dass es tatsächlich egal ist, ob ich den Flug wirklich durchführe und im Flugzeug bin oder ob ich den gedanklich durchführe. Das Hirn kennt den Unterschied nicht mehr. Das macht ja zum Beispiel der Marcel Hirsch oder ein Skifahrer nicht anders.
Ideomotorisches Training.
Genau, der steht vor dem Startreisen und geht das rüber. Mhm. Und je öfter der das macht, desto besser ist er. Natürlich braucht man körperliche Fitness auch dazu, ganz klar. Ne? Aber fürs Hirn, ob ich das tatsächlich mache oder ob ich das mir nur einbilde, das zu machen, wenn ich das stark genug mache, dann kennt das da keinen Unterschied mehr.
Mhm. Und vor allem, dein Hirn weiß nicht, ob das jetzt echt ist oder ob du das nur vorstellst. Du erlebst es. Genau. Das heißt, deine Gedanken schütten auch Emotionen aus. Das Ganze geht in den Körper. Finde ich super spannend, dass du das auch mit Bewegung kombinierst und mit der Musik und dir das genau vorstellst. Also so, du primest dich richtig da rein. Und was auch spannend ist, diese Visualisierung, weil du hast eben das, wie du vorher gesagt hast, diese Schublade, die du dir vorstellst, du visualisierst die dir ja nicht nur im Detail, wie die Mahagoni oder wie hast du gesagt?
Genau, so dunkelbraun,
wie die auch genau ausschaut. Genau. Ja, du siehst die Schubladen, aber ich habe es auch spannend gefunden, du stellst dir richtig vor, wie die Finger quasi diese Schublade aufziehen. Und das ist ja, man sagt ja, je mehr Sinneseindrücke, dass wir haben, desto mehr geht es halt eine oder desto besser ist es halt. Und durch die Bewegung hast du ja nur einen Sinneseindruck. Das heißt, du siehst es, du hörst es wahrscheinlich im Sinne von Gedanken, dass du denkst, so, das ist jetzt die Schublade mit den Problemen.
Genau,
die können wir jetzt wieder mal zumachen. Und dann hast du auch die Bewegung dazu, die Kinästhetik sozusagen.
Ist sehr interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Aber man lernt jederzeit mehr.
Also. Das ist so dieses, das ist immer mein Job. Ich frage alle Leute aus und gibt dann meine Definition nur oder meine Infos nur dazu, was da eigentlich abgeht.
Super, ist richtig interessant.
Gell? Lernt man was. Das Zweite, was du gesagt hast, war auch dieses, du musst für Entscheidungen treffen. Also ich überlege auch immer, wie können wir es für die zuhören, auch ins Leben übertragen. Schnelle Entscheidungen treffen. Das heißt, du trainierst dich auch drauf oder bist trainiert geworden, hast dich selber drauf trainiert, dass du nicht ewig umeinander überlegst, oder?
Genau.
Das haben ja oft auch im Alltag viele Menschen, die Themen, sondern einfach mal schnelle Entscheidungen treffen.
Genau so ist es. Also ich glaube, ein Pilot ist ein guter Pilot, wenn er richtige Entscheidungen trifft. Und damit er richtige Entscheidungen trifft, muss man ihn erlauben, in einem geschützten Rahmen falsche Entscheidungen zu treffen. Das nennt sich dann Training, Flugschule, wie auch immer. Ne? Man sagt, man gibt den Piloten in einen abgesperrten Raum, da darf er machen und dann sieht er, ob das gut war oder nicht. Ne? Bis dass er dann so weit ist, dann sagt er, jetzt darfst du allein fliegen und du triffst die richtigen Entscheidungen. Und man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen so visualisieren, je stationärer die ganze Sache ist, desto weiter ist mein Blickwinkel. Ne? Da kann ich nach hinten schauen, nach rechts und sonst irgendwas. Wenn einmal eine Geschichte oder das Leben Dynamik aufgenommen hat, wie wenn man in einem Chat sitzt, man schaut nur nach vorne nach raus. Ne? Und das Einzige, was zählt, ist das, was vor uns liegt und nicht das, was hinter uns liegt. Das ist alles schon wieder vergessen. Ne? Ich glaube, dass man da einfach keinen Gedanken dran verschwenden soll. Man kann ruhig aus Sachen lernen. Also das ist auch ganz wichtig, dass wenn man was Falsches gemacht hat, sich etwas mitnimmt. Weil nur einen Fehler zu machen, ohne daraus zu lernen, das ist ein dummer Fehler. Ne? Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich lerne daraus, dann bin ich ja gewachsen an diesem Fehler. Und wir machen alle Fehler. Und ich traue mir wetten, dass ich in einem Flug also nicht auch zig Fehler mache, die mir wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ich am Ende des Tages mich immer weiterentwickle.
Ja, und du sagst, der Pilot hat die Möglichkeit, dass er in einem geschützten Rahmen, wo er nur wenig Verantwortung trägt, viele Entscheidungen trifft und falsche Entscheidungen und aus dem lernt. Das heißt,
natürlich.
Ist ja im Leben so, woher soll man denn immer wissen, dass die richtige Entscheidung ist? Wenn man nie eine falsche Entscheidung getroffen hat oder wenn man nie irgendwie vielleicht wo abgebogen ist, wo man sich gedacht hat, okay, eigentlich wollte ich da gar nicht hin.
Ja. Man muss die Herdplatte schon anfassen, damit man weiß, ob sie heiß ist.
Genau, so ist es. Und das andere, was du gesagt hast, ist auch zweimal eben, jetzt gerade nochmal und vorher schon, dieses dann auch nicht dran hängen bleiben, wenn irgendein Fehler passiert ist in der Vergangenheit, sondern du bist präsent im Jetzt und ausgerichtet auf die Zukunft. Das ist, glaube ich, auch ein riesengroßes Thema für ganz, ganz viele, dass sie dann ewig in der Vergangenheit hängen. Ja.
Genau so ist es. Also Lernen in der Vergangenheit, oder Lernen in der Vergangenheit, Lernen von Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, ja, schauen, dass sie nicht mehr passieren, aber nicht dort drinnen leben. Ne? Also
ja.
Irgendwer hat einmal gesagt, wenn man sich zu viele Gedanken macht oder zu viel Angst hat, dann lebt man zu sehr in der Zukunft. Ne? Wenn man zu viele Regrets hat, gell? Also wenn man sich zu viel ärgert, dann lebt man in der Vergangenheit, und nur wenn man hier und jetzt ist, dann hat man Frieden. Ne?
Ja, ich habe einmal gehört, willst du Depressionen haben, dann leb viel in der Vergangenheit. Mhm. Und willst du viel Angst und Sorgen haben, dann mach dir viel Gedanken genau. über irgendwelche Szenarien in der Zukunft.
Genau so ist es.
Was ist so das, mit dem, die du im Privatleben beschäftigst? Also hast du noch Zeit zum Lesen oder Podcast horchen oder mental, wie beschäftigst du dich?
Also ehrlicherweise zeitweise ja, oder zeitweise ja, zeitweise mehr Zeit, zeitweise weniger. Ich lese sehr gerne. Momentan Jack London, also diese einfach also ein sehr guter Autor, aber auch Sebastian Fitzek Bücher, einfach die sich lesen wie ein Spielfilm. Ich höre mir sehr gerne Podcasts an. Was ich richtig gerne mache, ist während dem Training so Motivational Speeches. Also,
ja,
oder?
Das mag ich auch. Disziplin.
Genau. Also da kann der Schwarzenegger eine Stunde lang reden und ich höre ihm eine Stunde lang zu. Das finde ich einfach irrsinnig motivierend.
Ja.
Sowas mache ich sehr, sehr gerne. Die Freizeit natürlich mit Sport vertreiben, sehr viel mit Tauchen. Ich engagiere mich bei der Freiwilligen Feuerwehr Aschach an der Donau.
Ah, okay. Ja.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man irgendwann etwas zurückgibt. Also ich habe in meinem Leben schon so viel Hilfe erfahren, sei es durch Fluglehrer, sei es durch die Familie. Also das, dass ich so weit kommen habe dürfen, subjektiv in meinem Leben, das habe ich so vielen Menschen zu verdanken. Und ich glaube, es ist dann toll, wenn man irgendwann am Ende des Tages einmal wieder was zurückgeben kann. Und sei es einfach irgendwo Leuten helfen, bei denen das Wasser in den Keller eingedrungen ist oder die Ortschaft hochwassersicher machen. Egal was, einfach der Community etwas zurückgeben.
Aber hast du noch Zeit für das? Also, weil ich kann mir ja vorstellen, wenn man jetzt so einen Alltag hat und dann hat man mal frei, dann will man vielleicht einfach mal schlafen. Und natürlich auch Freizeit genießen?
Ehrlicherweise nein. Also ich glaube, so ein bisschen der Wimpernschlag, den wir auf dieser Welt sein dürfen, der ist zu gering dafür, dass ich mich jetzt vor dem Fernseher habe. Des Weiteren, glaube ich, ist das, was mich vielleicht ein bisschen unterscheidet. Ich sage es jetzt einmal salopp, beruflich erfolgreiche Menschen eventuell unterscheidet, für welche, die es noch nicht sind, ist, dass Leute wie ich nicht was Besonderes haben, sondern es fehlt uns was. Und das ist einfach so ein bisschen ein Ausschalter. Und dieser Ausschalter ist der ich mache jetzt Karriere und dann habe ich das erreicht, was ich will. Und dann bin ich zufrieden, dann schalte ich den aus und jetzt lebe ich mein Leben. Kann das einfach so erklären. Das österreichische Bundesheer hat mir ermöglicht, mit 32 Jahren meine Lebensziele, die ich bis dato hatte, zu erfüllen. Ich würde immer den Eurofighter fliegen, das habe ich dürfen. Und wie ich gewusst habe, ich werde ihn fliegen, war mir das nicht mehr genug. Dann habe ich gesagt, okay, ich will in der Öffentlichkeit stehen, ich will das Militär vertreten, ich glaube an diesen Job, mache ich noch immer, ist noch immer der schönste Job für mich. Dann habe ich es in der Öffentlichkeit stehen lassen. Dann habe ich gesagt, okay, das ist mir jetzt auch nicht mehr genug, dann mag ich die Militärakademie fertig machen, Berufsoffizier werden, damit ich dann Staffelkommandant eventuell werde. Dann habe ich das gemacht. Und wie das gemacht habe, denkt so, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen. Ne?
Ja.
Und jetzt bin ich dort, wo ich immer sein wollte. Und dann wollte ich wieder weg. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt die Chance, nochmal neu anzufangen. Ich gehe ins Zivile, fange von ganz unten an und schaue, wie weit es dahin geht. Und das ist, glaube ich, einfach dieser Ausschalter, der fehlt. Und das ist auch dieser Ausschalter, der fehlt, wenn ich jetzt irgendwo zu Hause bin oder nach Hause komme und sage, es ist jetzt alles erledigt, lege ich mir jetzt 3 Stunden vor dem Fernseher oder gehe doch ins Fitnessstudio oder mache ich lieber doch das. Ne?
Also das heißt, du lebst nicht für die Pension.
Genau. Sondern jetzt, wo ich noch Energie habe.
Ja, nein, aber eben. Also ich glaube, das, was du jetzt sagst, als Ausschalter fehlt, ist einfach, dass man einen richtigen Drive hat, so irgendwie so einen hohen Wertwachstum. Also ich kenne das selber auch. Das Schlimmste wäre für mich Stillstand.
Stillstand ist Rückschritt.
Und aber auch nicht immer dasselbe, sondern Abwechslung, Weiterentwicklung, dann wieder was Neues erschließen. Und Tony Robbins, kennst du den? Ist ein Mentor von mir, bin ja seit Jahren dort, bin auch in der Crew dabei und der sagt immer, also wenn es um Happiness geht, dann geht es eigentlich nicht darum, dass man irgendwo so in diesen Glücksmomenten ist, sondern Progress ist Happiness. Das heißt, immer wenn wir irgendwie das Gefühl haben, dass ein Fortschritt ist, das ist Happiness.
Eigentlich ist der Traum ist ja dieses endlose Arbeiten an seinem Traum ist der Traum. Gar nicht das Erreichen, das ist dann das, die kleine Eiskirsche auf der großen Eiskirsche, auf dem super mega Überraschungseisbecher, der das Leben ist. Aber dieses Hustlen, sage ich jetzt einmal, dieses endlose dran arbeiten, sich bemühen, Schritt für Schritt weiterzukommen, das ist eigentlich das Schöne daran.
Und jetzt gibt es sicher manche, die zuhören, wobei ich glaube, das sind nicht meine Podcast-Hörer, aber vielleicht, wenn uns jetzt jemand zuhört, die würden jetzt sagen, okay, ja, die sind so rastlos und nie genug und immer weiter, höher, schneller, weiter. Bei mir persönlich, ich sage immer, ich bin zufrieden und ich gebe mich nicht zufrieden. Also es ist ein Unterschied aus nie genug, weil dann bist du immer im Mangel. Ja, dann jagst du immer irgendwas hinterher, wie du gesagt hast vorher, erst wenn ich dann das erreicht habe, dann ist vielleicht ein gewisser Zustand. Aber ich sage, ich bin zufrieden, ich bin so dankbar für alles, was bis jetzt passiert ist. Und das höre ich so bei dir auch ein bisschen raus, weil du sagst, das Bundesheer oder das Militär hat mir das ermöglicht und das habe ich erlebt und das. Also das heißt, ist ja richtig cool.
Genau, ja.
Und gleichzeitig weiß ich nicht, wie oft wir leben. Es hat mir noch keiner bewiesen, dass wir mehr Leben haben. Das heißt, was will ich in dem Leben nur erleben? Und als welche Frau will ich mich erleben? Oder als welcher Mann will ich mich erleben in diesem Leben? Wie ist da deine Einstellung dazu?
Also ich glaube, dass du das jetzt richtig gut zusammengefasst hast. Und zwar, ich glaube, das sind zwei von drei Hauptzutaten, die man braucht. Und das eine ist einfach dieses Dankbarsein für was ich erreicht habe. Das andere ist einfach dieser Wunsch nach mehr. Und das dritte ist einfach die Disziplin, das dann auch durchzuziehen. Weil ich kann super viele Pläne haben. Und irgendwann muss ich mir dann hinsitzen und sagen, ja, ich schreibe mir für das Studium ein, ich mache das jetzt, ich lerne das jetzt. Weil Erfolg hat 5 Buchstaben, das ist Machen.
Ja.
Sind mehr wie 5.
Oder 3, das ist tun. Ja, genau. Was ist deine Definition von Erfolg?
Jeder definiert, glaube ich, Erfolg für sich selbst.
Ja.
Für mich ist Erfolg dann, wenn ich am Ende des Tages ins Bett fallen kann und eine bessere Person war oder mehr geschafft habe, als wie ich beim Aufstehen war.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ich glaube, das war jetzt nicht ganz grammatikalisch richtig.
Wir haben es verstanden, ja. Ich sage auch, also ich glaube, Erfolg ist das Erreichen deiner persönlichen Ziele und das ist ja von jedem irgendwie was anderes.
Genau.
Ja. Wie ist deine Einstellung zu Disziplin, weil du das vorher gesagt hast?
Ich glaube, Disziplin ist das A und O. Also wenn ich das größte Talent in irgendeiner Sportart oder in irgendeinem Feld habe, ne, und ich habe aber keine Disziplin, mich daran auch, sage ich jetzt mal, zu engagieren, dann ist das Talent einfach für nichts da, dann ist das vergeudetes Talent. Also das steht und fällt mit der Disziplin. Und das ist ja auch das, also wenn ich etwas erreichen will und es sitzt mir die Idee, dann bin ich am Anfang motiviert. Ne? Aber diese Motivation, du wirst das kennen, die Motivation ist gleich irgendwann wieder mal weg. Ne? Und das, dass ich das Ziel dann wirklich erreiche, das ist rein Disziplin. Ne? Und das liegt bei allem. Will ich einen Marathon laufen? Will ich zum Rauchen aufhören? Will ich gesünder essen? Es ist immer am Ende des Tages liegt es an der Disziplin. Die ersten 2 Tage oder die ersten, keine Ahnung, 36 Stunden ist egal. Die sind ja super easy. Ne? Nur irgendwann wird dann der Longshot und dann braucht man einfach Disziplin.
Ja, und hast du das immer schon gehabt? Irgendwie oder hast du das entwickelt am Weg?
Ich glaube, dass ich das sehr stark entwickelt habe. Also ich war als Jugendlicher eher undiszipliniert, sage ich ganz ehrlich. Ne? Auch natürlich der Pubertät und so weiter geschuldet. Ich habe mir das auch einmal gedacht, wenn ich das Mindset, die Disziplin, die ich jetzt habe, mit 12 oder 11 Jahren schon gehabt hätte, hätte ich vielleicht, weiß ich nicht, American Football spielen können oder so, ne? in der NFL drüben. Nein. Aber ich war damals einfach nicht so. Ne? Also es hat sich sehr stark entwickelt, das hat sich vor allem entwickelt, wie ich dann in die Fliegerei gekommen bin. Also der Grundgedanke, Pilot zu werden, war schon immer da. Ich habe mich dann aber so ein bisschen verleiten lassen. Das Fliegerische ist mir immer sehr leicht gefallen. Aber das, dass ich dann sage, okay, ich gehe jetzt nicht mehr am Wochenende raus, ich muss jetzt lernen und ich will richtig gut sein. Ne? Und ich glaube jetzt dran, dass wer aufhört, der Beste sein zu wollen, hört auf, gut zu sein. Ne? Und ich will mir jetzt ganz nach vorne stellen. Das ist dann erst mit den Jahren gekommen und auch irgendwo, wo man dann gesehen hat, wie viel Herzblut auch von den Fluglehrern reinführt in so einen Flugschüler. Ne? Sagt, der bemüht sich richtig, der ist auch gut vorbereitet, der Fluglehrer, und der schaut, dass du besser wirst. Und da muss man das auch ein bisschen, also auch wertschätzen und sagen, okay, wenn sich der jetzt bemüht, dann bemühe ich mich auch, damit ich ein guter Flugschüler bin. Und dann ist das eine Symbiose und dann erzielt man große Erfolge.
Sehr cool. Da gehen wir dann gleich rein. Ich gehe nochmal zurück zur Disziplin. Und zwar, bei mir sagen auch immer viel, ich bin diszipliniert. bin ja auch. aber ich glaube, also in meinen Coachings und Mentorings haben wir immer wieder dieses Thema. Mhm. Und wenn ich frage, so, okay, wie ist eure Einstellung zu Disziplin, dann ist bei den meisten Menschen so, dass das eher negativ behaftet ist. Ja, das ist anstrengend, Disziplin ist anstrengend. Und ich sage immer, meine Einstellung ist, Disziplin ist Freiheit. Mhm. Ja, weil wenn du einfach den Weg gehst, dann erreichst du ja das, was du erreichen willst. Und somit ist Disziplin eigentlich die höchste Form der Selbstliebe, genau. Weil du bist selber so, du hast so viel Respekt vor dir selber, dass du für dich selbst bereit bist, einfach auch die einmal zu überwinden und wieder, damit du irgendwie dort hinkommst, wo du gern hin willst. Also somit ist das ja was Cooles.
Genau, es ist ein richtig sehr guter Vergleich und vor allem, wie du sagst, es ist die höchste Wertschätzung an sich selbst, mhm. Weil ich setze mir ein Ziel und wenn ich das ja dann erreiche, dann habe ich das ja für mich selber gemacht. Aber ich kann mir nicht immer ein Ziel setzen, jetzt tue ich gesünder essen und dann mache ich es nicht. Mhm. Dann tue ich mir immer nur permanent selbst belügen und enttäuschen. Mhm.
Genau.
Und vor allem, wie du sagst, es ist ein großes Maß an Freiheit. Einfach hinstellen und sagen, ich laufe jetzt einen Marathon und ich weiß, dass ich das jetzt irgendwie durchhalten werde, weil ich einfach nicht nach 20 Kilometern sage, mir tut irgendwas weh, sondern dann gehe ich halt mal eine halbe, dreiviertel Stunde und dann geht es wieder weiter. Aber ich kann einfach alles machen, weil ich an mich selbst glaube. Und das, glaube ich, ist das Resultat aus der Disziplin.
Genau, weil du nimmst dir was vor, du machst das, du nimmst das wieder vor, du machst das wieder. Somit entwickelst du Selbstvertrauen, weil wenn ich mal was vornehme, mache ich es auch und somit kann ich mir selbst glauben und dann habe ich mehr Glauben an mich.
Genau.
Ja? Und dann, geh mal wieder zurück, du bist dann sozusagen, hast gesagt, früher warst dann, was glaube ich ganz normal ist, was die wenigsten haben mit 12, so eine Disziplin, aber es hat sich dann entwickelt und du hast dann gesagt, du bist dann in die Flugschule gekommen.
Genau, nach Zeltweg, ja.
Und das, was ich halt dann für mich gleich rausfiltere, erstens einmal, du hast ein Ziel gehabt, ja, oder Ziele. Und zweitens, es macht das Umfeld extrem was mit dir, oder?
Genau.
Weil das ist natürlich, du warst dann irgendwie in einem Umfeld, das dich dann motiviert hat, oder wie wichtig ist für dich dieses Thema auch Umfeld?
Sehr wichtig grundsätzlich.
Ja.
Noch viel wichtiger ist es, wie ich auf mein Umfeld reagiere. Ja. Außerdem möchte ich gleich kommen. Ich glaube, man ist ein Produkt seines Umfeldes. Ne? Wenn ich mich mit sehr erfolgreichen Menschen umgebe, dann werde ich erfolgreich. Ne? Mit im schlimmsten Fall mit Leuten, die schlechten Angewohnheiten haben, dann habe ich irgendwann auch schlechte Angewohnheiten. Und Erfolg zu haben ist im Endeffekt nichts anderes, als dass ich mich mit dem richtigen Umfeld umgebe, weil Erfolg zu haben ist wie beim Friseur zu sitzen. Früher oder später werde ich einen Haarschnitt bekommen.
Okay, ja.
Wenn ich lang genug warte.
Ja.
Und das Zweite ist einfach, wie ich darauf reagiere. Also ich kann viele Sachen im Leben nicht steuern. Was ich aber immer steuern kann, ist meine Reaktion auf irgendwelche Sachen. Und ich habe das schon einmal gesagt, dasselbe Wasser, das das Ei hart macht, macht die Kartoffel weich. Mhm. Also genau wie mein inneres Mindset dran ist, ob es positiv oder negativ ist, wir ziehen ja diese Sachen dann auch an in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Ne? Und genau wie ich darauf reagiere, so ist auch der Outcome.
Ja.
Das ist, glaube ich, also das Umfeld eines der wichtigsten Dinge.
Voll. Who you spend time with is who you become.
Genau.
Sagt der Tony Robbins immer. Mhm. Okay, das heißt Umfeld und Ziele. Und du hast auch vorher von Fluglehrern, engagierten Fluglehrern gesprochen, das heißt Mentoren.
Genau.
Mhm. Wie wichtig waren die Mentoren in deinem Leben?
Unglaublich wichtig. Das hat schon angefangen, ehrlicherweise in Kindheitstagen. Mein größtes Vorbild war immer mein Papa. Der ist Polizist. Und ich wollte, also es gibt vom Fasching als kleiner Bube, ne? Ich war, glaube ich, nie was anderes verkleidet als Polizist. Ne? Ich wollte immer so wie der Papa werden, bis das dann halt ist mit dem Piloten.
Also damals schon die Uniform sozusagen.
Genau, genau, also einer uniformierten Familie. Mhm. Und wenn man das einfach, also diese Vorbilder, die man dann hat, da gibt es einen Piloten, der heißt Jörg Sandhofer, ne, der Sandy, das war einfach immer so mein fliegerisches Vorbild. Der ist extrem fit gewesen, war immer up to date mit seinen Techniques, Procedures und so weiter, war sehr hilfsbereit den jüngeren Schülern und ich hab immer gewusst, ich möchte so wie der werden, fliegerisch. Ne? Mhm. Und da habe ich mich einfach immer bemüht und wenn dieses Vorbild, das man sich gesetzt hat, ein sehr ambitionierter Mensch ist, dann muss man das auch werden. Ne? Und wenn man dann auch noch sieht, wie sie die Fluglehrer um einen bemühen, damit man besser wird. Sicher, es gibt einen sehr hohen Standard und man muss den erreichen. Und es geht vermutlich auch nur so. Ne? Mhm. Aber man hat einfach so viele positive Menschen in seinem Leben, dass das einfach quasi, das gehört zum Respekt und zum guten Ton, dass man sich dann auch bemüht. Ne?
Ja. Jetzt sind wir in der Folge Champions Mindset und ich habe gerade so überlegt, so welche Steps, welche Schritte, welche Stichworte haben wir schon gehabt. Das heißt, Träume groß war am Anfang. Dann haben wir gehabt trotzdem den Lifestyle oder ich sage mal die Gewohnheiten. Mhm. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich mental mit mir um? Dann haben wir gehabt Disziplin, Ziele, Umfeld, Mentoren. Was ist noch wichtig aus deiner Sicht?
Es ist einfach ein Konvolut aus allem, glaube ich. Ich kann nur ganz kurz erwähnen, glaube ich, wie ich drauf gekommen bin, dass der Beruf des Eurofighter-Piloten das Richtige ist für mich. Ich bin der festen Überzeugung, man muss, dass das wirklich dann wahr wird, muss man sich zu träumen wagen. Ne? Mhm. Und wenn man dann auch noch mutig ist, das zu denken und die Courage hat, eben das auszusprechen, dann wird es wahr. Und wenn ich schlafen gehe, denke ich an meine Zukunft. Mhm. Und ich denke mir da irgendwas aus, keine Ahnung, ich tue jetzt beim Hollywood-Film mitspielen und dann denke ich ein bisschen drüber nach und dann schlummere ich weg. Mhm. Wenn ich früher daran gedacht habe, dass ich Eurofighter-Pilot werde, bin ich so motiviert worden, dass ich wieder munter war. Mhm. Und da habe ich gewusst, ich habe nicht an das denken dürfen, ne? Dass das irgendwann passieren darf, weil ich einfach so motiviert war. Und da habe ich gewusst, das ist es. Ne? Und dann kommt das Ganze ganz natürlich, dass die Disziplin auf einmal kommt, weil man hat jetzt dieses Ziel vor Augen, es ist so präsent und so stark da. Und ich hab stundenlang lernen können oder tagelang, es war mir egal. Ne? Und ob mich das interessiert hat, wie ein Triebwerk am Ende des Tages funktioniert oder ob ich einfach Gas gebe, dass ich schneller werde. Ne? Mhm. Aber ich wusste, ich brauche es für den Job. Und auf einmal hat mich Mathe interessiert. Das hat mich wohl überhaupt nicht interessiert.
Wie warst du in der Schule von den Noten?
Ich war anwesend.
Anwesend. Und wie war es von den Noten?
Auch anwesend.
Ja, okay, sehr gut.
Also ich habe immer geschaut.
Ich habe nämlich heute gehört, frag, wie die Noten waren und frag in Zukunft alle deine Gäste, wie die Noten waren, weil sehr oft eben, also bei mir, ich hab die Goldmedaille der Fehlstunden einmal.
Gratuliere.
Genau. Bin auch immer so knapp vorbeigeschrammt. Irgendwie habe ich es dann schon noch geschafft, aber war nachher auch, also nach der Matura, bei allem, was ich nachher gemacht habe, voll dabei, immer ganz vorn, weil ich endlich das gemacht habe, was mich wirklich interessiert hat. Okay, also vorher anwesend und nachher voll gelernt.
Genau. Also ich habe immer geschaut, dass ich eine große Variation an Noten in diesem Zeugnis stattfinde. Ne?
Sport, Hauptsache Sport passt, oder?
Ja, genau.
Okay, ja, cool. Dein Umfeld, hast du auch gesagt, das Umfeld ist wichtig. Mhm. Wie ist das bei dir privat? Also ist deine Freunde, sage ich jetzt einmal, sind die auch sportlich? Also wie kann man sich so deinen Freundeskreis vorstellen?
Tatsächlich habe ich, glaube ich, verschiedene Freundeskreise. Also ich habe auch das große Glück, dass ich meine Volksschulfreunde noch habe, also in meinem Heimatort. Und wir treffen uns jedes Jahr am 25. Dezember in dem Beisel, wo wir quasi das Furtgehen angefangen haben und sitzen sehr auf den Tisch und verbringen da den Abend miteinander. Wir haben tatsächlich nichts miteinander gemeinsam. Alle haben sich in andere Richtungen entwickelt. Also wir haben einen Doktor der Physik dabei, bis hin zu Leuten, die in irgendwelchen Schichtbetrieben arbeiten oder am Bäcker oder am Piloten. Ne? Aber wir sitzen uns da einmal zusammen und wenn wir zusammenkommen, und das ist das Schöne, wir sind auf einen Schlag 15 Jahre alt. Und das ist egal, was man erreicht hat bis dorthin. Ja. Ne? Super lustig. Das Zweite ist der Pilotenfreundeskreis, der tatsächlich auch zweigeteilt ist, sage ich jetzt einmal, ans Militär und ans Zivile. Wir sind einfach ganz oft an verschiedene Destinations zivil, wo es 2 in der Früh ist hier in Österreich. Du kannst keinen anrufen, weil alle schlafen. Nur deine Pilotenfreunde, die auch irgendwo sind, ne? Die schlafen alle nicht. Also man hat dann niemanden zu reden. Und natürlich die letzten 14 Jahre, die ich beim Militär war, das ist eine sehr große Verbundenheit. Vor allem mit meinem Type-Rating-Buddy, mit dem Gerd, mit dem war ich einfach 8 Jahre lang miteinander in der Ausbildung. Wir kennen uns irrsinnig gut. Ne? Das ist, also er kann mich jederzeit anrufen, ich kann ihn jederzeit anrufen. Das ist so einer, der sagt, okay, wir müssen irgendwo hinfahren, du darfst es nie jemandem sagen. Dann frage ich, welches Auto das wir nehmen, so wie es denn aus dem Film, genau. Und natürlich so ein bisschen die Fitnessstudio-Freundschaft. Also wir haben das auch hochleben lassen hier in Linz. Als wir uns vor allem, wie ich hier stationiert war, haben wir uns jeden Abend um 17 Uhr im Fitnessstudio getroffen, dann haben wir miteinander trainiert, dann sind wir nur miteinander laufen gegangen und in die Sauna und sonst irgendwas. Das ist einfach ein riesengroßer Lifestyle. Und ich glaube, das sind so diese Freundesgruppen.
Ja. Ja. 3 Fragen habe ich noch. Und man kann sich trotzdem vielleicht auch den Alltag in den letzten Jahren ein bisschen als High Pressure vorstellen. Zumindest auf diesen Weg auch, um das Ganze zu erreichen, ist ja trotzdem, kann ich mir vorstellen, ein Druck. Das ist ja jetzt nicht gemütlich, dass mir irgendwie der Tee kommt, oder?
Es gibt stressige Phasen und es gibt dann wieder laissez-faire Phasen. Mhm. Tatsächlich ist es in der Ausbildung, vor allem die Ausbildung, die im Ausland stattfindet, geht es sehr scharf getaktet runter. Mhm. Und es gibt einen Standard und man muss diesen Standard erfüllen. Mhm. Bis hin zu dem, dass man dann irgendwo in Deutschland draußen ist am Eurofighter, die Flugstunde im Eurofighter kostet 105.000 Euro. Das sind 1.750 Euro in der Minute. Man tut sehr gut daran, eine Performance an den Tag zu legen, dass man einen Flug nicht doppelt fliegen muss. Ne? Weil wenn man 2 gegen 1 übt, man ist 70 Minuten draußen, dann ist man 500.000 Euro weg. Es wäre toll, wenn da was rausschauen würde.
Ja, freuen Sie alle.
Da freuen Sie alle, genau. Bis hin dann natürlich, wie dann das Privileg hatte, dass ich in der Öffentlichkeit stehen habe dürfen, nebenbei studiert habe, in der Einsatzbereitschaft war, da habe ich zwischen 800 und 900 Überstunden im Jahr gemacht. Also das sind nochmal 5 Arbeitsmonate zu den 12 Arbeitsmonaten dazu. Ich habe tatsächlich eine Zeit gehabt in meinem Leben, wo meine Pausen durchs Autofahren bestimmt waren. Also wo ich zwischen der Akademie, dem Beruf, meiner Wohnung sozialen Auftritten hin und her gefahren bin, das waren meine Pausen. Da habe ich dann um das Handy abgedreht, Musik aufgedreht und gesagt, ich mache mal 1,5 Stunden Pause. Genau, weil wenn ich dort bin, Bachelorarbeit, Bachelorprüfung, sonst irgendwas.
Okay, und warum ich frage ist, weil natürlich ganz viele Menschen im Alltag auch sehr durchgetaktet sind oder vielleicht High Pressure haben. Und für mich wirkst du auf jeden Fall trotzdem gechillt, ausgeglichen und so weiter. Was ist da dein Geheimrezept dafür, dass du sagst, selbst wenn vielleicht wenn man viel um die Ohren hat, dass man besser umgehen kann? Ist es, weil du einfach so einen Spaß dabei auch gehabt hast? Ich meine, natürlich gibt es High-Intensity-Phasen, wo man vielleicht auch einmal echt, wo es einmal vielleicht zu viel ist oder wo man sich denkt, so jetzt ist dann einmal gut, wenn es ein bisschen weniger wird. Aber was kannst du da aus deiner Erfahrung mitgeben?
So once in a while, einen gepflegten Abend mit seinen besten Freunden, der hilft Wunder. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich mir das Leben anschaue und ich vergleiche das, ich bin Pilot immer mit der Fliegerei, ich muss wissen, wann ich sehr präsent sein muss und ich muss wissen, wann ich mich ausrasten darf. Beim Flug ist das der Takeoff, die Departure, bis dass man die Reiseflughöhe erreicht hat. Da muss der Pilot wirklich da sein. Da gibt es sehr viel zum Organisieren, sehr viel zu überwachen. Im Reiseflug selber ist dann ein bisschen laissez-faire Angelegenheit. Ne? Natürlich malen wir uns in der Fliegerei permanent Sachen aus, die passieren werden. Also wir leben auch in ein bisschen einer Traumwelt. Wir fliegen ja, wenn wir von A nach B fliegen, sitzen wir nicht einfach im Cockpit und ein Däumchen drin. Ne? Da geht es immer darum, was wäre, wenn. Ne? Wenn uns jetzt das Triebwerk ausfällt, dann machen wir das und das. Wenn uns die Druckkabine ausfällt, dann machen wir das.
Also das redet die ganze Zeit, oder?
Genau. Wir schauen, dass wir immer einen soliden Plan haben, dass uns einfach nichts auf dem falschen Fuß erwischen kann, weil wir trotzdem eine große Verantwortung tragen.
Immer jeder. Also so kann man sich das überhaupt vorstellen.
Dass genau. Man hat zwar dann eine gewisse Zeit an Ruhe, sage ich jetzt einmal, ne? Wenn man das einmal durchgeredet hat, dann haben wir gesagt, okay, die nächsten 500 Meilen haben wir die 4 Flugplätze, die passen uns, wir haben uns das Wetter angeschaut, die 3 passen, da können wir hinfliegen. Und wenn jetzt das Triebwerk ausfällt, ist der nächste, dann biegen wir da ab, ich mache das und das und du machst das und das.
Also du bist die ganze Zeit in Was-wäre-wenn-Szenarien.
Genau. Wir bilden uns Sachen ein oder wir malen uns Sachen aus, die dann hoffentlich nie passieren werden. Ja. Aber was dann wichtig ist, sobald es passiert, jetzt kann man super drüber reden, gell? Wir sitzen hier im One-G-Environment, es piepst nichts, es ist nicht laut, wir haben keine Maske auf, ne? Alles ist gechillt. Und wenn jetzt sagt, du, wenn wir jetzt was haben, mache ich das und das, du machst das und das, dann sinken wir da runter und fliegen darüber. Ne? Und dann, wenn es passiert und es ist laut und die Sirene geht ding, 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 und wir verstehen uns nicht mehr, sagt, okay, so wie wir es gesagt haben, ich mache das und das, ich fliege jetzt den Flieger darüber, du machst das und dann landen wir fertig. Das ist super. Das ist der Startle-Effekt weg.
Ja.
Und ich glaube, da ist, wie auch im Leben, um jetzt zurückzukommen, ist es wichtig, wann ich voll da sein muss und wann ich mir ein bisschen rausnehmen kann. Ne? Mhm. Und das ist im Endeffekt genau dieser Cruise, sage ich jetzt mal, oder dieser Streckenflug, dass ich mir einfach kleine Pausen einbaue. Beim Autofahren, mal irgendwo geistig abschalte. Ne? Man kann vielleicht sogar so frech sein und sagen, wenn ich mal in einem Meeting drinnen sitze, das mich jetzt nicht zu 200% betrifft, dass ich da mal das Hirn ausschalte. Ne? Mhm. Dass ich mir einfach wieder in meine Gedankenwelt zurückziehe und einmal eine kleine Pause mache. Ne? Mhm. Bis dahin, dass ich mir irgendwann wirklich gezielte, also strategische Pausen einziehe. Es gibt ich bin sehr naturverbunden in irgendeiner Art und Weise, auch vermutlich, weil ich in einem hochtechnologisierten Environment arbeite, dass ich mir einfach irgendwo ein Tiny House buche, das sind meistens so irgendeine Baustellencontainer, sage ich jetzt einmal, ne? Wo drinnen ist ein Bett, eine Küche und irgendeine Sauna und das irgendwo zweitigst auf einem Viertel steht, wo sonst keiner ist. Und dort einmal 3 Tage hinfahren.
Auszeit.
Ne? Genau, und eine Auszeit. Und die Batterien wieder auflade, danach geht's wieder weiter.
Auf die Idee bin ich auch noch nie gekommen. Also so Wellness-Hotel, ja, aber ja, habe ich nicht gewusst, dass man das...
Tatsächlich, ich würde nicht Werbung machen, aber es gibt es bei Airbnb, ne?
Tiny House. Spannend. Und diese Was-wäre-wenn-Szenarien, die sind ja in dem Fall ja berechtigt, ja, weil es wichtig ist. Aber so viele Menschen machen sich halt im Alltag die ganze Zeit, was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist, was ist, wenn das ist. Unnötigerweise, weil 90% von allen Ängsten treten sowieso nie ein.
Genau.
Hast du das für dich trotzdem so trainiert, dass du dann wirklich einen Schalter umlegst und wieder also abschalten kannst, gerade wenn du intensive Phase hast, dass du irgendwie was hast, dass du sagst, Schalter um, ich gehe jetzt in die Entspannung?
Ja, definitiv. Und zwar bei mir ist die Entspannung das Fitnessstudio. Da bin ich, da tue ich was für meinen Körper, 2 Stunden lang mit guter Musik oder 1 Stunde 45. Und dann eventuell noch dehnen. Ich sollte tatsächlich mehr dehnen. Wir alle sollten mehr dehnen.
Ja, genau.
Aber 2 Stunden Krafttraining kann ich machen. 2 Stunden Krafttraining und 5 Minuten dehnen, da habe ich keine Zeit mehr dafür. Ja. Ist natürlich eine Ausrede. Ja. Aber tatsächlich ist einfach das Fitnessstudio der Great Equalizer, also mein Ausgleich. Und ich glaube, ein bisschen der Unterschied ist zu dem, wo man sagt, im Cockpit befassen wir uns mit Themen und was wäre, wenn, ne? Aber wir reden das einmal durch und dann ist das weg, dann ist das abgeklärt. Ne?
Ja.
Und
es bleibt wieder nicht hängen, so wie du vorher gesagt hast.
Es bleibt
so
wieder nicht hängen. Ne?
Und weiter geht's nächstes, oder?
Genau, genau. Mhm. Und vor allem, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich als Menschen, wir denken immer nur an die Fehler, die passieren können, 10 Meter in Feldweg, aber wir denken nie daran, was Tolles passieren kann. Was ist, wenn das wirklich alles so funktioniert oder nur besser ist. Ne?
Ja, genau.
Und wenn ich Angst habe vor irgendwas, dass was passieren kann, dann denke ich mir das einmal durch. Denk mal Lösungsschritte, ich schreibe mir es zur Not sogar auf, aber dann ist es fertig gedacht. Ich brauche nicht alle 20 Minuten da denken, ich bin da schon fertig mit diesem Arbeitsschritt, der ist schon wieder weg. Ne? Und wenn es passiert, dann sage ich, ich habe da aber einen Plan und dann gehe ich genau so.
Schublade auf.
Schublade auf und mach genau das.
Ja. Und hilft dir diese Fähigkeit, dass du so schnell Dinge abhackst, kannst du die in dein Privatleben auch mitnehmen oder sind das trotzdem 2 Paar Schuhe?
Zeitweise so, natürlich spielt irgendwo dann die emotionale Ebene eine Rolle. Es ist aber nicht so, dass wenn einer eine Meinungsverschiedenheit mit mir hat, dass mir das dann ewig lang beeinflusst, sage ich jetzt einmal. Also das kann man auch ummünzen. Das eine, man muss das aber klar, glaube ich, trennen. Das eine ist das sachlich-berufliche und das andere ist dann halt das freundschaftliche, familiäre. Ja. Also ich kann ein Familienmitglied nie so abschneiden, wie irgendeine schlechte Situation im Flieger abschneiden. Ja. Das, da kommt's
so dann bald, nicht raus. Je emotionaler verbunden oder involviert, desto komplizierter. Ja. Oder vielleicht spezifischer.
Genau. Ich glaube, es ist aber gut, wenn man sich in Erinnerung immer hält, dass wir alle Menschen sind. Jeder hat einmal einen guten Tag, jeder hat einmal einen schlechten Tag. Und hat der das wirklich so gesagt, wie ich das jetzt aufgefasst habe? Ne? Mir ist zwar wahr, wichtig ist, was B versteht oder so, oder richtig ist, was B versteht, ne? Aber im Endeffekt kann man über alles reden. Ne? Und nichts Leichtes, wie dass man Familienmitglied, wobei gerade da ist vielleicht am schwersten, weil wir uns selber hemmen, aber mich hinsetzen und sagt, du hast du das wirklich so und so gemeint, das hat mich jetzt gestört. Ne? Da wird jeder sagen, es tut mir leid oder sonst irgendwas, man kann über alles reden. Ne?
Ja, also Kommunikation ist alles. Dann vorher, dass wir noch ein wichtiges Stichwort haben, das auch noch wichtig ist, Vorbereitung. Also das, was ihr im Flieger durchsprecht, ist Vorbereitung. Glaube ich, können wir uns alle auch für unser Leben mitnehmen, wenn ich fit werden will, wenn ich sage, ich möchte in meiner besten Shape sein, dann ist es vielleicht gescheit, wenn ich mich vorbereite, wenn ich mir denke, okay, wann gehe ich tatsächlich zum Training, wie ist mein Trainingsplan, wie möchte ich mich vielleicht ernähren oder viele, viele andere Situationen kann man das ummünzen. Und jetzt kommen wir zu den letzten 2 Fragen meines Podcasts, die Fragen, die ich allen stelle. Was war der beste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast?
Trink das nicht, nee. ich glaube, nichts ist unmöglich.
Ja.
Und tatsächlich, wenn man sich das ein bisschen vor Augen führt, dass wirklich nichts auf dieser Welt unmöglich ist, wenn ich lang genug daran arbeite, man kann alles erreichen. Ne? Und irgendwann wird man es auch erreichen, wie wenn man lange genug beim Friseur sitzt. Ne? Und vielleicht der zweite ist, dass man sie immer wieder einen Schritt aus einer Situation rausnehmen kann. Ne? Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, vor allem, wenn man emotional Zeit drinnen ist. Das ist, ob man jetzt am Eurofighter ein Vorschieblied ist und mit seinen 3 Wingmen da reingeht oder bei der Polizei, irgendein Kommandant oder sonst irgendwas. Wenn man, der Kommandant ist immer ein Stück weit weg, ne? Damit er das große, das Big Picture. Ne? Und wenn man sich von einer Situation visuell entfernt, dann wird das automatisch lustiger. Und ich glaube, das hat der Charlie Chaplin recht gut gesagt, ne? Der hat gesagt, das Leben ist eine Tragödie in der Nahaufnahme und eine Komödie im Longshot. Mhm. Ne?
Ja.
Und auch wenn ich jetzt ein schlechtes Gespräch gehabt habe, ich schlecht geschlafen habe, sicher jetzt an dem heutigen Tag beeinflusst mir das. Aber wenn ich rauszoome am Monat, was ist eine schlechte Nacht in einem Monat? Die fällt ja nicht einmal auf und automatisch ist das Ganze lustiger. Also
yes, ich glaub, sehr gut.
Hin und wieder mal einen Schritt aus einer Situation rauszuziehen, ist genau. Auch ein guter Rat. Mhm.
Und was war der schlechteste Rat, den du je in deinem Leben bekommen hast?
Vermutlich sehr viele, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
Das ist meistens so bei quasi so Menschen, würde ich jetzt mal sagen, wie uns, die so lösungsorientiert oder so positiv ausgerichtet sind, dass man das schon wieder wegdenkt, aber ich lasse dir ein bisschen überlegen.
Eventuell, Ratschlag ist das gar nicht, ne? Mhm. Aber so ist irgendwie die Aussage mit das ist nicht so einfach. Mhm. Es ist so einfach, alles ist einfach, ne? Also das, wenn ich etwas will, dann mache ich das, dann gehe ich dem nach. Es ist so einfach, ne? Mhm. Wenn ich was nicht will, dann mache ich das nicht, ne?
Ja.
Es ist einfach, alles ist einfach, glaube ich.
Ich sage öfters, es ist einfach, aber es ist unbequem.
Genau.
Weil meistens, wenn wer sagt, ja, das ist nicht so leicht oder das ist nicht so einfach, meistens sind die Schritte einfach, aber unbequem.
Genau. Das, was wir wollen, liegt meistens in der Arbeit, die wir vermeiden.
Genau, das stimmt. Ja. Ja, sehr cool. Vielen Dank für das coole Gespräch. Da war sehr viel dabei. Magst du noch irgendwelche Abschlussworte sagen? Irgendwas mitgeben?
Ich sage sehr herzlichen Dank. Danke für die Einladung. War super nett mit dir. Jederzeit gerne wieder.
Finde ich auch. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und ja, schöne Tauchgänge, schöne Auszeiten im Tiny House und viele schöne Flugstunden. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Ciao.
Ciao.
So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.